Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Episode von Meine Geschichte, meine Erde. Wir sprechen in diesem Podcast mit interessanten Menschen aus dem Meine Erde Freundeskreis. Und in dieser Folge bin ich zu Besuch bei Frau Blanke. Bei Kaffee und Kuchen erzählt Frau Blanke von ihren vielfältigen, interessanten Tätigkeiten ihres Lebens. Sie war unter anderem Schauspielerin am Theater, setzt sich aktiv für Fridays for Future ein und ist Muttersprachlerin in Esperanto. Falls Sie, so wie ich auch, nicht wissen, was das ist, dann hören Sie auf jeden Fall diese Folge. Ich habe Frau Blanke als sehr kluge, inspirierende und eloquente Person kennengelernt und habe wirklich sehr, sehr viel aus unserem Gespräch mitgenommen. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Frau Blanke.
Hallo.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und Sie zu Gast bei uns im Meine Geschichte, meine Erde Podcast sind.
Danke.
Wir wollen in diesem Podcast ja die Geschichten, persönlichen Geschichten von Menschen erzählen. Und deshalb würde ich Sie zuallererst zum Einstieg einmal gerne fragen, ob Sie eine Geschichte aus Ihrem Leben haben, die Sie besonders gerne erzählen.
Oh, eine schwierige Frage. Ich habe viele, viele Themen, die ich anbieten könnte. Und ich wüsste nicht, was ich am liebsten erzählen würde. Es sind sehr viele Dinge. Haben Sie eine konkrete Frage vielleicht?
Naja, wir haben uns jetzt ja gerade schon bei Kaffee und Kuchen ganz nett unterhalten und da fand ich sehr spannend, dass Sie beruflich Schau gespielt haben, kann man das so sagen?
Theater gespielt habe oder gespielt Schauspielerin haben. Waren, würde ich mal
genau,
sagen.
Genau, so. Schauspielerin waren.
Ja.
Wie sind Sie oder was war Ihr schönstes Stück, wo Sie Schauspielerin waren?
Ja. Also im Moment fällt mir da wirklich nur das Unternehmen Ölzweig von Joan Littlewood ein, was auf der Lysistrata von Aristophanes beruht und wo die Frauen Griechenlands für den Frieden kämpfen, indem sie sich den Männern verweigern, wenn die nicht Schluss machen mit dem Krieg. Und das fand ich damals schon sehr schön und ist ein Thema, was ja nach wie vor aktuell ist. Leider mit weniger Spaß, sondern mit sehr viel mehr Ernst. Mhm. Aber dieses Stück war besonders schön und ich durfte die Kalonike spielen, die vorführt, sozusagen, wie das funktioniert in der Vorstellung von Aristophanes und Johnny Littlewood, wie der Mann also heimkommt und sich unbedingt auf die Frau stürzen will und sie sagt, nein, das erst Schluss machen mit dem Krieg. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Ja.
Was hat Ihnen daran besonders gut gefallen?
Naja, die Szenen vorzustellen. Es war eine wunderbare Szene, die also auch von den Bühnenarbeitern sehr gern gesehen wurde.
Okay, verstehe. Und auf welcher Bühne haben Sie das gespielt?
Das war in Weimar. Im Nationaltheater Weimar. Ja, das war sehr schön.
In welchen Theatern haben Sie sonst gespielt oder auf welchen
Angefangen, mein allererster Bühnenauftritt war in Bochum unter Saladin Schmidt, dem berühmten Intendanten, dessen Büste heute noch im Foyer im Theater steht, wie ich vor einigen Jahren feststellen konnte. Da jedenfalls habe ich 1939 in einem Stück Johanna Infantin von Spanien war ich die Tochter der Isabella von Spanien. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich aber jetzt nicht erzählen will. Jedenfalls hängt die zusammen mit der Entdeckung von Amerika und mit Kolumbus letzten Endes und, wie ich auch vor kurzem feststellen durfte, mit grammatischen Fragen. Eine sehr interessante Geschichte, dass alle europäischen Hochsprachen zum Beispiel das Wort Frieden als Substantiv benutzen, während es in anderen Sprachen ein Tätigkeitswort ist, nämlich das Frieden. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich in der Evangelischen Akademie in Tutzing bekommen habe, übertragen habe, gehört habe und gelernt habe, dass das so ist. Und das hängt für mich persönlich mit diesem Stück zusammen, was ich also als Kind, als Sechsjährige spielen durfte und natürlich keine Ahnung hatte, was da alles an Hintergrund damit zu tun hat. Das war das Erste. Der zweite Auftritt war in Königsberg 1943/44 als Peterchen in Peterchens Mondfahrt. Was besonders schön war, dieses Erlebnis, weil mein Vater war der Maikäfer in dem Stück und meine Mutter die Mutter und die Sonne. Das heißt, wir waren also als Familie in dem Stück tätig und das wurde sehr viel länger gespielt, als normalerweise ein Weihnachtsmärchen gespielt wird. Mhm. Und das war natürlich für mich als Kind sehr, sehr schön.
Und Sie haben das Peterchen gespielt?
Ich habe das Peterchen gespielt, ja. Später gab es nochmal eine Episode mit König Drosselbart. Da war mir es dann schon leid, dass ich immer Männer spielen sollte. Aber auch das hat natürlich Spaß gemacht. In späterer Zeit durfte ich dann Frauen spielen, ja.
Genau, so wie in Ihrem Lieblingsstück.
Wie in meinem Lieblingsstück, ja.
Sehr schön. Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie mit, und jetzt auch gerade erwähnt, dass Sie mit Schauspieleltern aufgewachsen sind, beziehungsweise Schauspielmutter. Hat das beeinflusst, dass Sie selber diesen Weg eingeschlagen haben?
Ja, sicher, sicher. Also um die Schauspielerei in der Familie ungefähr zu beschreiben, meine Eltern waren beide Schauspieler, die Eltern meines Vaters waren auch Schauspieler und mein Sohn ist also auch wieder Schauspieler. Das heißt, es ist eine Linie, die sich da durch vier Generationen zieht und insofern war das für mich schwer, die Sache zu umgehen. Ich habe alles Mögliche versucht, es nicht zu tun, weil der Beruf sehr schwierig und sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Aber letzten Endes ist es halt dann doch darauf hinausgelaufen. Aber es war nicht die einzige Beschäftigung in meinem Leben. Ich habe also einige Engagements gehabt von Leipzig Junge Welt, Theater der Jungen Welt im Zoo, falls Sie das noch kennen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Nein, gibt es nicht mehr.
Ich glaube nicht.
Gibt es schon lange nicht mehr. Gut, also das war in der DDR-Zeit, gab es ein Theater der Jungen Welt, ein Jugendtheater im Zoo, wo man gelegentlich die Löwen brüllen hörte. Es war sehr apart. Und nebenbei habe ich auch manchmal in Kammerspielen gespielt, die gibt es ja noch. Und dann kam Altenburg in Sachsen, 2 Jahre. Und danach Weimar, 4 Jahre. Weimar Nationaltheater. Und dann war das vorbei und dann kamen andere Dinge.
Und was fanden Sie extrem oder so anspruchsvoll an dem Schauspielberuf? Was ist da das, was...
Naja, verlangt nicht nur Talent und Fleiß und allen möglichen Aufwand, um alles Mögliche zu lernen an Technik, sondern auch vor allem sehr viel Disziplin. Und man muss sich wirklich ganz und gar in den Beruf hineinschmeißen und ihn total ernst nehmen und nichts daneben haben, um wirklich auch Erfolg zu haben. Und dieses ganz in eine Sache hineinschmeißen ist mir immer schwer gefallen, weil ich immer sehr viel anderes auch interessant fand. Mhm. Und so weiter.
Ja. Also Sie sagen, da muss man sich dann schon sehr drauf fokussieren. Und
man sollte sich wirklich ausschließlich drauf fokussieren und möglichst auch keine Familie haben, denn das zerreißt einen schon. Mhm. Und es ist immer die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Und für viele, viele Menschen sind also zu Recht die Kinder das Wichtigste und überhaupt die Familie. Und das verträgt sich nur in den seltensten Ausnahmefällen wirklich mit einem Familienleben.
Mhm. Verstehe. Ist es bei Ihnen auch so, wenn Sie sagen, für viele Menschen ist das Wichtigste im Leben die Kinder? War das bei Ihnen auch so? Oder?
Bei mir war es nur bedingt so. Es waren, wie gesagt, es waren immer andere Dinge, die ich furchtbar wichtig fand. Und im Nachhinein bedauere ich es, dass die Kinder nicht an erster Stelle standen. Aber ich weiß gar nicht, ob das möglich gewesen wäre. Mhm. Ob ich das überhaupt mit mir selber hätte vereinbaren können. Mhm. Also ich war schon immer der Meinung, dass der Mensch nicht nur dafür lebt, dass er die nächste Generation großzieht, sondern dass er schon auch selber Aufgaben im Leben hat. Und ja, da war halt immer einiges.
Was waren denn so die Aufgaben oder die Tätigkeiten, die Sie daneben gemacht haben?
Ja, also weil wir vorher sagten mit dem Theater, das hörte also irgendwann auf und ich ging von Weimar nach Berlin und habe da allerdings an der Schauspielschule noch gearbeitet, 2 Jahre lang, was aber auch nicht so ganz mein Ding war, weil ich auch mit der Chefin damals nicht klar kam und es war alles nicht gut für mich. Und ich hatte einen psychischen Zusammenbruch und habe mir selber die Therapie gesucht, die richtig war. Mhm. Und das war eine Psychotherapie im Wilhelm-Griesinger Krankenhaus. Heute würde man sagen, eine geschlossene dynamische Gruppe. Nein, das sagt man nicht heute, das sagte man damals. Heute sieht alles wieder ganz anders aus. Mhm. Jedenfalls nahm ich das Angebot an, da eine 8-wöchige Therapie mitzumachen und mhm. merkte aber schon am 3. Tag, das ist so interessant hier, da möchte ich gerne bleiben. Ah, okay. Und sodass gegen Ende der Therapie sowohl mein Therapeut als ich selber anfingen, Fühler auszustrecken, wie könnte ich da mitarbeiten bei diesem Konzept. Mhm. Und das führte dazu, dass ich dann 11 Jahre praktisch in der Psychotherapie gearbeitet habe.
Okay.
Als Arbeits- und Gestaltungstherapeutin.
Mhm.
Das war eine sehr, sehr interessante, insgesamt mit der Eigentherapie und der Selbsterfahrung, die dann auch dazu gehörte, war das eine hochinteressante Zeit.
Ja, das glaube ich gerne.
Ja.
Was waren da für Gruppen, also was für
Ja, Diagnosen? Es war richtig, die Diagnosen waren Neurosen praktisch, also die psychosomatischen Erkrankungen, mhm. wo alle möglichen körperlichen Symptome auftreten. Und die Ärzte aber nichts finden können, weil die Ursachen im Psychischen liegen.
Okay.
Und um das sozusagen zu entdecken, aufzudecken und dem Patienten zu ermöglichen, daran zu arbeiten und das bestimmte Verhaltensweisen zu verändern, da habe ich im Keller der Klinik eine Werkstatt aufgebaut, wo alle möglichen interessanten Methoden angewandt werden konnten, neben dem industriellen Arbeiten, was auch seinen Wert hatte, wo mhm. also ein zum Beispiel Eisenbahnschienchen für die Spielzeugeisenbahn zusammenschrauben oder Interflug Bestecke einpacken mhm. und solche rein technischen, sehr langweiligen Fließbandarbeiten gemacht wurden, was aber wichtig ist für Leute, die sowas gar nicht kennen, sich auch mal auf so einer Strecke auszuprobieren. Also ich habe das sehr wichtig gefunden, das auch zu machen. Aber daneben haben wir eine Gestaltungstherapie entwickelt. Normalerweise kennt man eigentlich nur das Malen. Das ist bekannt in diesem Bereich. Aber wir, weil wir eine Arbeitsgruppe dann entwickelt haben, haben zum Beispiel das Wichtigste und fruchtbarste, was ich kenne, ist die Arbeit mit Ton.
Ah, okay.
Sodass Leute, die noch nie Erde in der Hand hatten, diese Tonerde einfach in die Hand nehmen und dann sie kneten und abwarten, was damit passiert. Und nach einer Weile entsteht dann irgendetwas, was aussieht wie ein Töpfchen oder sowas. Mhm. Das ist sozusagen der Anfang. Und das geht natürlich je nach Talent und Geschick, geht das hin bis zu Kunstwerken. Da oben steht eine Vase von einer Patientin, die das also wohl schon konnte.
Mhm.
Und also man kann mit einer Gruppe, die sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Talente haben, eben alle dazu bringen, dass sie etwas machen, etwas entstehen lassen in den Händen. Und darüber kann man dann auch sprechen. Was ist entstanden? Warum ist es so entstanden? Was hat mich gehindert, es anders zu machen? Und das alles sind Zugänge zum Inneren, etwa. Also diese Tongeschichte war sehr wichtig.
Sehr schön, ja. Ist ja auch bei psychosomatischen Leiden so, dass das eben die Patienten waren das zu dem Zeitpunkt denen schon bewusst, dass das ein psychisches Leiden ist? Weil auch
ja, natürlich.
Die
ja. Also das muss man klar sagen für Leute, die sich auskennen in der Szene. Das sind keine psychisch kranken Leute, sondern eben zum Teil auch Grenzfälle. Aber meistens ist irgendwas in der Entwicklung schiefgelaufen. Mhm. Also Neurotiker Und die sind natürlich alle bewusst und intelligente Leute, und mit denen man vor allem auch im Gruppengespräch, also die Hauptbehandlungsmethode ist natürlich das Gruppengespräch, das aber ergänzt wird durch Bewegung und Musik und eben auch diese Arbeit und Gestaltung. Mhm. So, das war das Konzept und das hat recht gut funktioniert. Okay.
Ja. Das war dann dort stationär, also man war...
Man war 8 Wochen stationär und zwar das, was auch für mich damals als Patientin ganz wichtig war, man war zu 8 im Zimmer. Wir hatten also 8er-Zimmer, was heute gar nicht mehr vorstellbar ist. Mhm. Und das war zum Teil sehr schrecklich und lästig und unangenehm, aber sehr, sehr hilfreich auch und lehrreich. Und also ich fand das letzten Endes sehr gut, dass das so war, dass man sich wirklich in der Gruppe auch auseinandersetzen musste und im Hier und Jetzt alle möglichen Dinge von sich selbst auch feststellte und lernte. Also es war ein gutes Konzept und ich stehe nach wie vor sehr dazu,
dass das gut war. Das heißt, Sie fanden das eher positiv, dass man sich da austauschen konnte als Gruppe, anstatt dass man seine Neurosen dadurch noch verstärkt. Das war jetzt weniger der Fall? Also hat
nein,
es
nein,
eher geholfen?
Nein. Also es gab sicher auch damals Einzeltherapie, das haben wir aber in unserer Klinik nicht gemacht, sondern vor allem eben das Gruppensetting ist ganz wichtig, weil in der Gruppe passieren Übertragungen, aber ich will jetzt keinen Fachvortrag halten, also das würde zu weit führen. Es war jedenfalls eine sehr interessante Zeit und ich habe es genossen. Und als das dann vorbei war, interessant war an dieser Zeit allerdings, dass ich, während ich in der Klinik angestellt war und also mit Patienten gearbeitet habe, ein Fulltime-Job, habe ich nebenbei immer noch Fernsehen machen können. Mhm. Das war von Anfang an vertraglich festgelegt, also ich habe einigermaßen noch im Fernsehen gearbeitet. Und
was haben Sie im Fernsehen gearbeitet?
Verschiedene Rollen. Das sind immer kleinere Rollen, das können Sie auch googeln, wenn Sie wollen.
Ja.
Aber das war nicht das Entscheidende, einfach dieses Stehen mit 2 Beinen im Leben, 1 Bein in der Klinik und 1 Bein im Fernsehen, sagen wir mal. Das hat mir Spaß gemacht. Immer dieses gewisse Doppelleben auch.
Okay, das heißt jetzt nie einen Fokus auf nur Schauspiel, sondern es war immer so mehrere Bälle in der Luft.
Immer mehreres gleichzeitig. Ja. Das stelle ich einfach auch im Nachhinein fest, dass es tatsächlich so war. Mhm. Es war auch in der Zeit in Weimar zum Beispiel, hatte ich gegen Ende meinen eigenen Bitterfelder Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob der Bitterfelder Weg Ihnen irgendwas sagt. Nee. Sie sind so jung. Das war damals eine Idee, die sich die oberste Staatsführung offenbar hat einfallen lassen, um die Künstler mal mit dem wirklichen Leben zu verbinden, gingen viele mal in eine Fabrik, manchmal nur besuchsweise einen Tag, aber manchmal auch wirklich für längere Zeit, um das Leben kennenzulernen und um mit Arbeitern Verbindung aufzunehmen und also direkter auch ihre Themen zu finden. Und ich habe das für mich ganz persönlich gesagt, Arbeiter ist nicht so mein Ding. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich möchte wissen, wie es bei den Bauern ist. Und bin deshalb in der Nähe von Weimar am Fuße des Buchenwaldes, was wieder ein extra Thema ist, in der LPG Hottelstedt tätig geworden in der Hühnerzucht. In der Eierproduktion. Und das war eine sehr interessante Zeit, ein halbes Jahr lang. Und dort konnte es vorkommen, dass ich bis mittags im Hühnermist stand, bis zu den Knien, und am Abend auf der Bühne in Weimar als San Vitale im Tasso von Goethe. Das waren schon, so würde ich mal sagen, verschärfte Situationen, die mir aber großen Spaß gemacht haben. Das muss ich einfach so sagen, obwohl viele Kollegen sagen werden, naja, das ist natürlich Quatsch, das geht nicht. Aber es ging und es hat Spaß gemacht, muss einfach so sagen.
Und haben Sie in dem Moment auch schon, weil Sie jetzt gesagt haben, im Nachhinein fällt Ihnen das extrem auf, dass Sie immer so mehrere Projekte hatten, ist Ihnen das in dem Moment auch schon so bewusst gewesen? Haben Sie, wenn irgendwas sehr den Fokus in Ihrem Leben eingenommen hat, versucht, absichtlich auch andere Projekte zu suchen? Oder haben Sie das dann so entstehen.
Ja, wie weit es nur einfach Zufall war und wie weit es einfach entstanden ist oder wie weit ich da ein bisschen es gerne gemacht habe, das würde ich jetzt gar nicht mehr so genau auseinanderhalten können und wollen. Es war einfach so.
Es war einfach so und das hat sich für Sie...
Es hat sich für mich bewährt und es war halt so und es hat ja, das war ziemlich speziell alles.
Mhm. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, so diese Kontraste, das gibt ja auch dem Leben Varianz dann.
Kontraste wie im richtigen Leben, ja, genau. So kann man sagen.
Sehr schön. Wir haben jetzt, oder ich habe durch Sie gelernt, über eine Plansprache, in der Sie sich auch sehr stark engagiert haben. Seit einigen Jahren, 30 Jahren, oder?
Genau, angefangen hat es 1975, so etwa.
Möchten Sie unseren Hörer und Hörerinnen mal was auf Esperanto sagen?
Ne povas fari, sed mi timas, ke la homoj ne komprenos, kion mi diras. Ĉar ili ja ne lernis Esperanton, sed ĝi estas ege facila. Kai mi nur povas rekomendi ĝin, ĝi estas ĉarma kaj kaj tre amuza por ni, kiuj parolas ĝin.
Okay.
Jetzt übersetze ich, nein, ich übersetze es nicht. Es ist viel zu...
Ich glaube, ich habe einiges davon verstanden wahrscheinlich.
Dann,
würde sagen, Sie haben gesagt, versuchen Sie doch mal Esperanto zu lernen. Es ist sehr charmant und es macht sehr viel Spaß. So ähnlich.
Ja.
Gut. Kann man gut verstehen, ehrlich gesagt, auch wenn man es nicht so kann.
Schön, das meine ich auch. Es ist wirklich sogar zu verstehen, vor allem ist es leicht zu lernen. Und es ist einfach sehr schön, wenn man sich in dieser grünen Welt bewegen kann, die leider wenigen oder viel zu wenigen Menschen bekannt ist. Das liegt aber nicht am Esperanto, sondern an der Welt, wie sie ist. Sonst wäre es viel bekannter.
Ja. Möchten Sie einmal erklären, was das für einen Zweck erfüllt? Also was Esperanto sich, wo das herkommt, warum es das gibt?
Ja, warum es das gibt, ist nur so zu erklären, dass ein 7-jähriger Judenjunge in Bialystok im Ende des 19. Jahrhunderts erlebt hat, dass eine vielsprachige Stadt dauernd Querelen hat, die verschiedenen Ethnien, die dort lebten, die Polen, die Juden, die Russen, die Litauer, sich dauernd gestritten haben und es gab Nachbarschaftskonflikte aller Art. Und der 7-Jährige dachte, na, das kann doch nicht so sein und das muss anders werden und hat sich vorgenommen, das zu ändern. Und er hat dann selber in der Schule alles gelernt, was zu lernen war an Sprachen und darüber hinaus noch vieles mehr und hat mit 18 Jahren ein Projekt fertig gehabt, was der Verständigung zwischen verschiedensprachigen Menschen dienen sollte. Und sein Vater, der damit nicht einverstanden war, hat das einfach verbrannt. Und der Junge war gezwungen, es neu zu erfinden oder neu wieder zu Papier zu bringen und damit gleich zu verbessern. Und das hat er gemacht. Und seitdem gibt es das Esperanto, wie wir es heute kennen, mit erstmal die 900 Wurzeln im ersten Buch. Und aus diesen 900 Wurzeln hat sich inzwischen eine Sprache entwickelt, die drei dicke Bände umfasst als Wörterbuch. Das letzte interessante Esperanto-deutsche Wörterbuch ist in diesem Jahr herausgekommen. Das große Wörterbuch von Krause. Also es lebt und es entwickelt sich und es entwickelt sich immer weiter. Und das weltweite Netz kommt ihm sehr zugute, weil sich plötzlich die verstreuten Sprecher des Esperanto untereinander verständigen können. Und ja, also für die Zukunft, in einer idealen Zukunft, in der man vernünftige Dinge machen wird, und nicht so viel Blödsinn wie jetzt, wird sicher auch Esperanto oder eine vielleicht noch bessere Plansprache eine Rolle spielen, die aber nicht auf nicht eine Ethnosprache sein darf, weil das natürlich das betreffende Volk zu sehr bevorzugt. Eine neutrale Sprache, zu der alle den gleichen Zugang haben oder zumindest einen leichteren Zugang als zu einer anderen Ethnosprache. Und insofern bin ich da guter Dinge, das wird also in einigen Jahrzehnten wird das möglicherweise anders aussehen als heute.
Ja, super spannend. Also es gibt da wirklich so eine weltweite Gemeinschaft, die ja sich regelmäßig trifft. Sie haben gerade von einer Konferenz auch erzählt, die jetzt stattfindet.
Ja, also der Weltkongress, der erste Esperanto-Weltkongress in Afrika findet in diesem Jahr statt. Und ja, also die Aussichten für die fernere Zukunft, sagen wir mal, sind meines Erachtens durchaus realistisch und es wird neben anderen Lösungen sicher eine Lösung sein, die mithilft, die Menschen sich direkt verständigen zu lassen, ohne komplizierte Übersetzungsmaschinen, die wir heutzutage entwickeln und die meistens eben schwierige Probleme mit sich bringen.
Mhm. Sehr interessant. Wenn wir vom Esperanto weggehen, haben Sie ja auch andere Projekte in Ihrem Leben gemacht und zum Beispiel auch jetzt in letzter Vergangenheit sich bei Fridays for Future zum Beispiel auch engagiert. Was hat Sie dazu gebracht? Was hat Sie zu diesem Engagement gebracht?
Ja, zu dem Engagement hat mich gebracht, dass ich die Idee einfach grandios fand. Die letzte große Bewegung, die man wahrgenommen hat, also zumindest für mich, war die der Studenten in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und jetzt auf einmal sind es die Schüler, die Kinder, die das machen. Das war also, hat mich total hingerissen, muss ich sagen. Im ersten Moment, also die Greta Thunberg, das war schon ein Phänomen oder ist nach wie vor ein Phänomen. Einfach den Mut zu haben, so geht's nicht weiter. Und ja, dass die Schüler nach wie vor aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, um ihr Leben kämpfen und sagen, ihr Alten, ihr Erwachsenen habt uns sozusagen unsere Zukunft versaut und wir werden es schwer genug haben. Also bitte reißt euch endlich zusammen und hört auf mit den Kriegen und macht endlich mal etwas, um nicht das Klima zu schützen. Also Klimaschützen ist ein dummer Ausdruck, denn das Klima braucht keinen Schutz. Wir brauchen Schutz vor dem sich verändernden Klima und vieles andere. Das ist ja nur eine Metapher sozusagen, ein Punkt an der gesamten Krise, die wir haben. Und es ist sehr, sehr vieles im Argen in der Art, wie wir leben, wie wir umgehen mit unserem Planeten. Und wir wissen eigentlich alle, dass es so nicht weitergehen kann, aber wir tun so, als wüssten wir es nicht und als könnten wir so weitermachen, wie wir bisher gewirtschaftet haben und uns gegeneinander benommen haben und all das. Das ist einfach nicht in Ordnung und deswegen finde ich nach wie vor toll, dass die Jugend das einfach nicht mitmacht und mitmachen will. Und schwierig wird es natürlich, die Jungen werden älter und die Jungen studieren und ich kann nur sagen, hoffentlich bleiben sie dran und hoffentlich haben sie immer wieder genügend Nachschub von jungen Leuten, die das genauso sehen und die einfach auf ihr Recht pochen, auch ein Leben haben zu wollen. So
ja,
will ich das sehen.
Das ist jetzt vielleicht eine sehr große Frage, aber wie sehen Sie das? Denken Sie, dass sich das, dass das gehört wird, diese Botschaft, dass sich was ändert? Oder wie ist da Ihr Weltbild, Ihr Vertrauen in die Menschheit?
Also, das ist natürlich die entscheidende Frage. Am Anfang, sagen wir mal, als das neu war mit Fridays for Future, hatte ich schon den Eindruck, dass die, jetzt sage ich mal einfach die Erwachsenen, einen Schock erlebt haben und aufhorchen mussten. Weil das war neu und das war wirklich ungewöhnlich und irgendwo dieser Appell an ihr besseres Gewissen, das hat schon Eindruck gemacht und es hat schon einiges bewirkt. Inzwischen ist der Alltag weitergegangen und man beruhigt sich dann auch wieder und man hat wieder wichtigere Dinge und man hat vor allem jetzt die wichtigeren Dinge, Krieg zu führen. und vergisst völlig das, was eigentlich nötig war. Das heißt, die Stimmen, die nach wie vor die Sorge um Planeten für das Wichtigste halten, werden immer wieder verdrängt und zum Schweigen gebracht oder sollen zum Schweigen gebracht werden, was schwierig ist. Also meines Erachtens beruht ein Teil des Dilemmas, in dem wir zurzeit leben, darauf, dass die Menschheit leider als solche nicht in der Lage ist, ihr eigenes Haus in Ordnung zu bringen und die Grundlage für weiteres Leben auf der Erde wirklich zu schützen. Und ja, insofern halte ich nach wie vor diese Fridays for Future im Moment für das Beste, was wir haben. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, wahrscheinlich war es auch so eine starke Bewegung, weil es irgendwie von den Kindern kam. Und wie wir schon gesagt haben, für viele sind ja Kinder das Wichtigste im Leben. Und dann war das nochmal so emotional nochmal wahrscheinlich mehr, also einfach von höherer Wichtigkeit, dass jetzt diese Nachricht von den Kleinsten sozusagen kam.
Ja, das war schon, war schon wirklich sehr verblüffend für alle. Und deswegen fand ich es ja so großartig, dass es eben die Kinder sind. Und ich weiß natürlich auch aus der eigenen Kindheit, Kinder werden viel zu lange für unfähig gehalten, über sich selber irgendwas zu sagen oder selber zu bestimmen. Kinder sind längst nicht so blöde, wie die Erwachsenen manchmal denken. Also das war schon sehr bedeutend.
Frau Blanke, wir haben gar nicht eingangs gesagt, wie alt Sie sind. Können Sie einmal sagen?
Das kann ich einfach sagen. 91 sagt sich sehr leicht,
ja. Weil das finde ich umso verblüffender sozusagen, dass Sie sich damit beschäftigen, dass Sie so agil sind, dass Sie so viele Themen vorantreiben. Ich glaube, das ist sehr außergewöhnlich für jemand mit 91
Jahren. Es ist natürlich, ich weiß, ich sehe es ja um mich herum, es ist nicht allen geschenkt, dass sie alt werden dürfen, ohne zu sehr abzubauen. Also ich spüre schon das Alter und ich merke, dass ich auch abbaue, aber es geht immer noch einigermaßen und ich bin ganz zufrieden, kann auch zufrieden sein.
Was hat Sie so agil gehalten, würden Sie sagen? Gibt es da einen?
Naja, also natürlich die Grundlage guter Gene, also dank meinen Eltern, die beide alt geworden sind. Das ist schon wichtig, aber dann auch die Erziehung zu einem vernünftigen Leben. Also von Anfang an, also an der Ernährung und allem, was so dazugehört, halt in Richtung auch Naturmedizin und Natur, überhaupt Beziehung zur Natur zu haben und in einem großen Garten leben zu dürfen, bei den einen Großeltern und in jeder Hinsicht also naturnah erzogen zu werden. Das ist das eine und dann halt lebenslänglich auch sehr viele anregende, verschiedene Themen zu verfolgen. Das spielt sich ja auch eine Rolle.
Das einen so fit hält sozusagen.
Ja, was einen generell fit hält. Ich wurde dann sozusagen ab Mitte des Lebens eigentlich immer für jünger geschätzt und dann ganz bewusst, immer bewusster auch, also jetzt treibe ich seit etwa 25 Jahren Kiesertraining zweimal in der Woche. Das ist ganz wichtig und daneben versuche ich also selber mit Morgengymnastik und mit Waldspaziergang und was man halt alles so machen kann. Also dauernd mich zu treiben mit sehr viel Disziplin. Das ist, macht nicht immer nur Spaß. Es ist schon Mühe. Also fit zu bleiben kostet Mühe. So kann man sagen.
Aber es lohnt sich.
Es lohnt sich.
Was ist Kiesertraining genau? Also ist es Krafttraining?
Das ist praktisch mehr oder weniger dasselbe wie in Fitnessstudios. Nur eben noch, ich würde mal sagen, seriöser, ohne Musik und Coca-Cola. Und es ist
ohne Proteinshake danach. Ohne, im Fitnessstudio gibt es doch diese typischen Proteingetränke dann danach.
Na gut, das braucht man dann. Wer das zu brauchen glaubt, der soll es haben. Mir reicht das klare Wasser, was dort aus einer Leitung läuft. Es ist einfach auch medizinisch überwacht. Sind zwischendurch immer wieder Korrekturen und die Menschen, die da arbeiten, beobachten einen auch und machen einen auf Fehler aufmerksam. Also es ist eine sehr schöne Sache und erst habe ich es mit meinem Mann betrieben, 30, nicht 30 Jahre lang, sondern vielleicht 10 Jahre und jetzt mache ich es alleine weiter. Und,
ja. Also seit 25 Jahren machen Sie eigentlich Krafttraining
ja.
auch?
Ja, aber nicht um Muckis zu kriegen oder was weiß ich, sondern einfach um die Muskeln zu erhalten und weiter zu trainieren.
Ja. Also,
das macht schon, man kommt da schon auch ein bisschen vorwärts.
Mhm. Ja, also das wird dann eingestellt, die Gewichte für Sie, dass es zum Beispiel für die Arme ist es dann irgendwie 15 Kilo.
Aber das wird, glaube ich, in jedem Fitnessstudio gemacht, nehme ich an.
Ja, also
kann es nicht vergleichen, aber ich nehme an, es sind auch Maschinen, an denen man so jeweils mehr als 10 Maschinen, die man so durchmacht. Dauert etwa eine Stunde jedes Mal. Und es trainiert die verschiedensten Arm, Bein und sonst Muskeln.
Ja. Vor allem ist es auch wichtig für die Knochendichte tatsächlich.
Genau.
Das wirkt Osteoporose entgegen.
Das wirkt der Osteoporose. Ja. Da gibt es auch spezielle Maschinen dafür. Und außerdem kriege ich natürlich eine Osteoporosebehandlung, alle zwei halbe Jahre eine Spritze. Alles, was man halt so machen muss.
Ja, Frauen haben ja häufiger Osteoporose tatsächlich.
Ja.
Und das hängt auch oft mit diesen, ich glaube, Männer werden früher dazu erzogen, auch wegen, sage ich mal, Schönheitsidealen Kraftsport zu machen. Frauen machen häufiger nicht so
Gott sei Dank machen Frauen nicht so viel Kraftsport, um schön auszusehen. Weil das sieht schon bei Männern fürchterlich aus. Die Muskelpakete bei Frauen. Aber gut, es ist nicht unser
Thema.
Nein,
ja,
so viel, dass man sich selber wohlfühlt. So viel muss es
sein. Genau, ja, klar. Dass der Körper sich so anfühlt, als ob er sich selber tragen kann.
So, sehr gut gesagt, sehr gut. Und vor allem auch die sehr häufigen Rückenschmerzen, über die viele im Alter klagen, muss ich sagen, weiß ich zwar, wie sich's anfühlt, weil ich es hin und wieder auch mal spüre, aber längst nicht in dem Maße, wie das andere quält. Und das hängt ganz bestimmt damit zusammen.
Ja, eine gute Rückenmuskulatur entlastet das Skelett. Ja.
Ist ganz wichtig.
Sehr schön. Sie haben mir am Telefon, oder als wir uns getroffen haben, nicht am Telefon, wir haben gar nicht telefoniert, auch gesagt, dass das Thema Tod für Sie kein Tabu ist, also dass wir darüber sprechen können, offen. Und deshalb würde ich Sie gerne fragen, wie sich Ihre Einstellung zum Tod im Laufe Ihres Lebens verändert hat. Also gibt es da irgendwas, dass Sie sagen, als junger Mensch habe ich das so gesehen und jetzt ist es anders? Oder wie ist Ihre Einstellung?
Ja, ich weiß, was Sie worauf Sie hinaus wollen. Anders würde ich gar nicht sagen. Also ich habe relativ früh mich durchaus mit der Frage beschäftigt, dass der Mensch nicht ewig lebt und dass man irgendwann auf die Welt kommt und sie irgendwann auch wieder verlässt. Und das war von Anfang an eigentlich immer selbstverständlich für mich. Und ich habe mit 40 sozusagen eine Halbzeitparty gefeiert, weil mir klar war, das ist jetzt der Höhepunkt. Und jetzt kommt die zweite Hälfte und wie sich erweist, ist die zweite Hälfte anscheinend etwas länger. Gut, aber es wird nicht ewig sein und ich muss sagen, ich bin recht froh darüber, dass es nicht ewig sein wird, denn ich merke, dass es auch immer anstrengender wird, fit zu bleiben. Und also ist mir klar, dass es irgendwann zu Ende geht und dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Und vor allem bin ich froh, dass es dann auch wirklich Schluss ist. Der Gedanke, hinterher entweder wiederzukommen als Wurm oder Schnecke oder ein anderer Mensch, ist mir gar nicht so angenehm. Und der Gedanke, hinterher irgend auf einer Wolke zu sitzen und mit anderen Skat zu spielen, ist mir auch nicht so angenehm.
Okay.
Also ich muss sagen, diese Vorstellungen, um deren Willen letztendlich auch Religionen entstanden sind, muss nicht sein und ist nicht und war nie. Und insofern sehe ich der Sache ziemlich gelassen entgegen und freue mich jetzt seit einiger kurzer Zeit irgendwann wieder Erde werden zu dürfen.
Und was hat das für einen Grund, dass Sie so ein Leben nach dem Tod nicht unbedingt anstreben? Also ist es für Sie so, dass Sie sagen, ich habe gelebt und das ist jetzt so in Ordnung?
Genau so ist es. Ich hatte ein wunderbares, volles, vielfältiges, reichhaltiges Leben und das reicht vollkommen aus für eine Person und es könnte jederzeit Schluss sein und es wäre in Ordnung Und alles, was jetzt noch so ist, ist Zugabe und ich nehme es dankbar an. Aber es muss wirklich nicht ewig dauern. Also das ist, ich verstehe nicht, wieso Leute so ewig leben wollen und vielleicht ihr Hirn noch einfrieren, damit da noch irgendwas übrig bleibt. Das sind alles so gruselige Ideen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich
Ja.
möchte weder auf einem anderen Planeten noch in sonst einer anderen persönlichen Form weiterleben. Der Gedanke, als durch die Erde wieder Leben begünstigen zu können, also Pflanzen und dann auch Tiere und so weiter, das gefällt mir sehr gut. Aber nicht als die Person, die ich jetzt mal 90 Jahre lang war oder 95. So,
Verstehe, ja.
ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, durch die Erde wieder Leben zu geben. Der Gedanke gefällt Ihnen gut. Deshalb sind Sie auch auf die
Ja,
Reerdigung
deswegen war ich
gestoßen.
völlig fasziniert, als ich das zum ersten Mal, ich glaube im Netz oder durch einen Artikel in der Berliner Zeitung
Ah ja.
gelesen habe, dass es sowas gibt als Alternative zur Erdbestattung und dem Feuerbestattung. Und seit ich das weiß, wird mir der Gedanke, verbrannt zu werden. Also Erdbestattung kam sowieso nie in Frage. Und es war klar, also ich werde verbrannt werden und halt eine Urne und das Grab ist auch schon da. Das alles war mir aber nicht wichtig und das habe ich auch nicht viel drüber nachgedacht. Das war halt einfach so und das wird dann schon irgendwie laufen. Aber seit ich das mit der Beerdigung weiß, freue ich mich drauf. So albern das vielleicht klingt, ich werde es ja nicht erleben, aber ich freue mich drauf, wieder Erde zu werden und zwar in einer überschaubaren Zeit und auf eine Art und Weise, die die Umwelt nicht belastet und die mir das Feuer erspart. Denn das finde ich jetzt im Nachhinein gar nicht so besonders verlockend.
Ja, und das war quasi für Sie dann wäre die einzige Möglichkeit gewesen, weil
Ja.
es bei Erdbestattung eben nicht in Frage kommt. Und es gab ja keine Wahl, die Erde
Andere
ist jetzt.
Möglichkeiten gab es nicht. Inzwischen scheint es also mehrere Alternativen zu geben. Aber ich muss sagen, das mit der Erde gefällt mir am besten bis
Ja,
jetzt, ja.
das ist schön.
Ja.
Und wenn wir dabei schon sind, die Frage stelle ich normal immer ganz zum Schluss, aber jetzt springen wir einmal vor. Wenn Sie sich dann vorstellen, zur Erde geworden zu sein, welche Pflanze würden Sie gerne auf Ihrem Grab wachsen sehen?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir da Gedanken machen will oder soll. Ja, schon, wenn dann ein Baum und wenn ja, wahrscheinlich eine Buche, aber das muss es nicht sein. Also, meine Lieblingsblume ist die Sonnenblume und
Ja, schön.
aber die sind halt auch nur immer kurz und dann, also ich weiß es nicht, was da eventuell
Okay.
drauf wachsen
Der
wird. Nicht.
Hauptgedanke ist, zur
Der
Erde zu
Hauptgedanke
werden.
ist einfach da zu sein als Nahrung für Leben. So.
Ja, das ist schön. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Auch dieser Kreislaufgedanke
Ja,
sozusagen, das
das ist
steckt
ganz
dahinter.
wichtig, der
Ja,
Kreislaufgedanke, ja.
klar, macht Sinn. Ja, ich hätte noch, also wir sind ja auch relativ weit im Alter unterschiedlich und deshalb interessiert mich natürlich so auch für meine Generation sozusagen, ob Sie irgendeinen Ratschlag haben, den Sie jüngeren Menschen geben würden, wenn Sie jetzt drüber nachdenken, wie die aktuelle Situation ist. Was das Leben wertvoll macht, rückblickend.
Oh, das ist aber das ist eine Frage. Also eigentlich habe ich mir anzugewöhnen versucht, keine Ratschläge zu geben. Direkt gebeten um einen Ratschlag, was junge Menschen für ihr eigenes Leben tun könnten, das ist ganz schwierig, denn jeder Mensch ist anders, das werden Sie am besten wissen. Jeder hat andere Voraussetzungen und andere Möglichkeiten. Die einzelnen Menschen sind so verschieden wie Schneeflocken, habe ich vor einiger Zeit gelesen. Ich finde das Bild sehr gut. Nicht, weil sie so schnell auftauen und verschwinden, sondern weil jede Schneeflocke anders ist und so auch die Menschen wirklich jeder anders ist. Und insofern kann man keinen Ratschlag geben für alle. Und um Ihnen persönlichen Ratschlag zu geben, dazu kennen wir uns zu wenig. Also das ist wirklich schwierig. Also außer, dass ich sage, versuchen Sie oder versuch dein Leben so zu leben, wie es gut ist für dich. Aber das ist sehr allgemein und das wird jeder sowieso versuchen, es so gut wie möglich für sich zu machen. Nur die Frage wirklich, was ist gut für mich und was ist gut für uns alle? Denn ich glaube, wir können uns Zukunft nicht so sehr vorstellen als Einzelwesen, sondern nur als wir. Denn wir leben in sehr großer Zahl, in zu großer Zahl, auf diesem relativ kleinen Planeten. Und wir wissen inzwischen, es gibt nur den einen in wirklich in großer, ja, wie soll man sagen, also in einem riesengroßen Raum keinen zweiten Planeten, der eine Lebenssphäre um sich hat, wie es unser Planet hat. Also das heißt, wir haben nur das und keinen Planeten B. Also müssen wir sehen, dass wir auf dem klarkommen und um darauf klarzukommen, mit einigermaßen vertretbaren ethischen Grundsätzen, das heißt Gleichberechtigung für alle. Das heißt, alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, haben gleiche Rechte, automatisch von Natur aus. Die müssen wir, Europäer, Deutsche, denen es mit am besten geht auf diesem Planeten, müssen wir allen zugestehen. Das heißt, wenn alle auf dem Planeten so leben wollen wie wir, dann geht es nicht. Das heißt, wir müssen eine Art zu leben finden und entwickeln, die es allen ermöglicht, so zu leben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und was dazu nötig ist, das müssen wir nach und nach rauskriegen und finden und merken, dass ein anderes Leben, als wir es jetzt führen, nicht unbedingt schlechter sein muss. Das ist der springende Punkt. Wir glauben ja immer, wenn wir weniger fliegen, wenn wir weniger Auto fahren, wenn wir weniger verbrauchen, wenn wir weniger wegschmeißen, wenn wir und so weiter, wenn wir all das nicht machen, dann würde es uns schlechter gehen. Das ist aus der heutigen Sicht, ist das vielleicht so? Das heißt aber, wir müssen umdenken. Und das ist, glaube ich, das, was vor allem auf deine Reaktion, auf deine Generation zukommt. Dieses Neudenken. Schwierig mit den Alten im Rücken und im Nacken, die leider wirklich großenteils falsch gelebt haben und nach wie vor auch falsch denken. Also das wird schwierig, das wird sehr schwierig, aber es ist die Voraussetzung, ja, den Planeten in einem Zustand zu halten, dass Leben darauf möglich ist. Und ja, gut, das wäre mein Gedanke dazu. Nicht im Sinne von Ratschlag, mach das und das und das. Muss wirklich jeder selber finden, wie das umgesetzt werden kann. Aber ich würde nur sagen, meinen Segen habt ihr. Aber
ja. Jetzt müssen wir das noch schaffen. Weil was abzugeben, ist natürlich immer schwieriger, als was dazu zu bekommen.
Genau das ist es. Und das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht, noch, vielleicht darf ich das noch anfügen. Ich bin natürlich von Natur aus und aus vielen Gründen eine Feministin, war aber nie kämpferische Feministin, sondern einfach nur, ich habe die Früchte geerntet sozusagen meiner Vorgängerinnen und habe immer gemeint, wir haben es ja geschafft als Frauen und inzwischen hat sich's rumgesprochen, dass Frauen nicht dümmer sind und nicht schwächer und nicht unfähiger als Männer. Gut, das ist das eine. Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich mir sage, wir haben es gut, wir haben es geschafft. Alle Welt weiß, alle Welt nicht, aber in Europa, wo man also diese Dinge schon durchgesetzt hat sozusagen, weiß, dass Frauen gleichberechtigt sind und gleichfähig sind letztendlich. Und wir müssen noch viele Schritte weiter voranschreiten, aber das heißt, dass Männer wieder ein paar Schritte zurückgehen müssen. Und das Zurückgehen ist immer schwieriger als das Vorwärtsgehen, haben wir eben festgestellt. Das heißt, Frauen sollten nicht zu ungeduldig sein und zu aggressiv auch. Also es gibt manchmal so Töne, dass Männer eigentlich nur lästig und überflüssig sind. Dagegen würde ich protestieren. Also ich möchte ein Leben ohne Männer nicht. auf dieser Welt. Ich finde es sehr schön, dass wir zwei und bitteschön auch verschiedene andere Möglichkeiten haben. Und ich meine, wir sollten ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Männer, die jetzt zurücktreten müssen und ein bisschen sich zurücknehmen und alle möglichen Dinge lernen, die sie bisher nicht mussten. Und zum Teil gibt es ja immer noch solche, die erzogen wurden als die Klügeren, die Größeren, die Älteren, die Reicheren, die, also wo alles besser funktionieren muss. Und in vielen Kulturen ist es ja auch noch so. Also auch das muss man bedenken. Das heißt, das, was wir hier schon wissen, ist nicht überall gleichmäßig durchgesetzt. Auch das, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Also ein bisschen auch Rücksicht nehmen auf die noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit lebenden Männer, sagen wir mal. Dafür plädiere ich.
Dass es ein Prozess ist.
Das ist ein Prozess, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Frau, Emanzipation der Frau ist durchaus noch nicht vollendet, aber sie ist auf gutem Marsch. Und wir müssen uns nicht unnötig auch Gegnerschaft erzeugen durch zu heftiges Voranschreiten. Also ich halte nicht viel vom Gendern, weil das aus vielen Gründen meines Erachtens eine wenig durchdachte Geschichte ist. Aber das ist wirklich ein Thema, das können wir außen vor lassen. Ich will nur sagen, übertreibt es nicht, liebe Frauen, denkt auch mal an die Burschen. Die haben es auch nicht
leicht.
Lieber
mit ins Boot.
Nehmt sie mit ins Boot und seid ein bisschen lieb zu ihnen. Ja, die können auch nichts dafür, dass sie es noch nicht so ganz begriffen
haben. Nee, klar, sind ja auch in dem System aufgewachsen.
Ja.
Verstehe ich den Gedanken. Jetzt haben Sie gerade gesagt, gendern, wie sieht es eigentlich mit, ist jetzt eine Off-Topic-Frage ein bisschen, aber wie sieht es mit Gendern in Esperanto aus? Gibt es da sowas?
Nein, es gibt Diskussionen. Ich habe gerade in Straßburg in dem Europakongress eine Veranstaltung der Jugend miterlebt, das ist nicht ganz, aber doch kurz, und da ging es um gendergerechte Sprache. Und die kämpfen da also auch, besonders die Diversen haben da also natürlich ihr Interesse. Es ist schwierig ich muss sagen, im Großen und Ganzen scheint der Kelch an Esperanto vorüberzugehen, weil man auch auf andere ethnische Sprachen guckt, wo das ganz anders gelöst ist. Also wir sind eigentlich so verrückt nur im Deutschen. Also das ist eine Sache, die toi kann ich nur sagen, im Esperanto nicht sich halten wird. Es gibt immer mal solche Versuche und wenn es nötig ist, den Unterschied auszudrücken, dann kann man ihn selbstverständlich ausdrücken. Man könnte auch sowas wie gendern, aber nein, ich hoffe, es wird nicht.
Okay, ja. Hat mich jetzt nur interessiert, weil Sie es gerade erwähnt haben.
Klar, liegt nahe, ja.
Okay, dann würde ich zum Abschluss Ihnen noch eine Frage stellen, die ich allen in diesem Podcast stelle. Und das ist, wenn ihr Leben eine Geschichte wäre, welchen Titel würde diese Geschichte tragen?
Ja, gut. Ich glaube, es würde In der Mitte heißen. Weil ich mich immer in der Mitte von allen möglichen Dingen befunden habe. Zwischen den Eltern, Vater Katholik, Mutter protestantisch, Vater aus ländlichem Proletariat stammend, Mutter, Tochter von Universitätsprofessor, Arzt. Also schon da zwei verschiedene Bereiche und auch später immer dazwischen, immer zwischen gebildet und ungebildet, zwischen wissend und unwissend und so weiter. Also in verschiedensten Bereichen, immer in der Mitte, immer dazwischen. Und ich habe mich da ganz wohl gefühlt.
Sie haben sich in der Mitte wohl gefühlt.
Ich habe mich in der Mitte wohl gefühlt, nach beiden Seiten schauen zu können. Und ich glaube, das war gut, um das Leben als solches wirklich kennenzulernen.
Das passt auch sehr gut zu dem, was Sie erzählt haben, dass Sie immer so mehrere Interessen hatten. Das heißt, Sie waren eigentlich dann da auch in der Mitte, also zwischen Hühnerstall morgens und Schauspielerin abends.
Das Bild, was da jetzt entsteht, ist sehr gut mit beiden Beinen im Leben stehen. Das heißt, ein Bein in der Hühnerkacke, ein Bein
auf der Bühne im Kostüm.
Ja, auf der Bühne im Renaissance-Kostüm. und dazwischen bin ich selbst.
Genau.
Zwischen den Beinen ist ja der Mensch eigentlich. Der Körper. Ich war, es stand also immer zwischen zwei Extremen, sozusagen. Ne,
das Bild. Das ist ein sehr schönes Bild.
Hm.
Gut. Ich glaube, mit dem Bild können wir den Podcast gerne
schließen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich heute da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ich habe einiges gelernt, ein bisschen Esperanto heute gehört. Sie sind wirklich eine sehr beeindruckende Frau. Also das hat mich begeistert. Mit 91 Jahren, wenn ich dann mal so dastehe, dann freue ich mich.
Ja, schön. Also wenn ich Ihnen das wünschen darf, dann wünsche ich es Ihnen. Lass mich dabei.
Danke.
Ja, nicht schön.